Zum Goldenen Meerschweinchen, dein digitales Stammlokal. Mit Patrick und André.
Leute, herzlich willkommen zum Goldenen Meerschweinchen. Heute ist mal wieder ein Interview dran. Und zwar haben wir heute einen super, super spannenden Interviewpartner bei uns im Podcast. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das in die Richtung Führung geht. Sprich, Führung im Sinne von Führung bei der Arbeit. Und ja, vor allem auch geht es hier heute um die Kommunikation. Und wir haben jemanden, der hat es sich zum Beruf gemacht, der diese Führungsprobleme zwischen Führungskraft und Team zu verbessern und auch die Kommunikation zu verbessern. Herzlich willkommen, Alex.
Ja, hallo, hi, ihr zwei. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wir freuen uns auch sehr, dass du dir die Zeit nimmst für uns, für dieses kleine Interview. Und damit unsere Hörerschaft ein bisschen versteht, wer denn der Alex eigentlich ist, möchte ich mal ganz kurz so ein paar Eckdaten von dir zusammenfassen. Und zwar bist du tätig als Coach und Berater und hast insgesamt über 2 Jahrzehnte ein Geschäft wirklich selber geführt, und zwar in einem mittelständischen Betrieb. Und hast dir jetzt in deiner neuen Tätigkeit als Coach und Berater so die große Mission gesetzt, dass du Menschen mit Führungsverantwortung mit einem sogenannten ganzheitlichen Ansatz zu mehr innerer Ruhe, aber auch zur Klarheit verhelfen möchtest. Und du hast gemerkt, dass es ja wichtig ist, für diese Menschen die innere Stärke zu erkennen und diese auch zu entfalten. Und gerade bei Führungskräften ist das eben so wichtig aus deiner Sicht, und deswegen machst du dieses Coaching, weil du sagst, eine Führungskraft muss erkennen, was das Team braucht und was die Führungskraft auch dem Team geben kann und wie das Team letzten Endes mit dieser Führungskraft auch auf Augenhöhe agieren kann. Letzten Endes, kurz gefasst, Kommunikation ist einfach das A und O in diesem Bereich aus deiner Sicht, genauso wie ein respektvoller Umgang. Und mit diesen 2 essentiellen Ansätzen sagst du, dass du die Leute coachen kannst und die Qualität einfach in diesen Firmen verbessern kannst. Genau, das ist so quasi dein berufliches Thema. Und was du uns auch erzählt hattest im Vorgespräch ist, dass du stolzer Papa bist von einer Tochter und dass du zusammen mit deiner Partnerin und auch mit ein paar tollen Tieren deine Freizeit und dein Leben in der schönen Südpfalz genießt. Und wie gesagt, lieber Alex, wir freuen uns, dass du hier bist und sind schon total gespannt auf dieses Gespräch mit dir.
Jawohl, vielen Dank. Das war eine tolle Anmoderation für mich. Vielen Dank. Und ich freue mich auch auf eure Fragen.
Ja, also bevor wir gleich unser typisches Ratespiel beginnen, unsere kleine Raterunde, die wir mit unseren Zuhörern auch immer machen, habe ich noch eine ganz, ganz interessante Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Und zwar, also die Frage interessiert mich immer brennend: Wie bist du so zu diesem Coaching gekommen? Wo kommst du eigentlich her berufsmäßig und wie war dein Weg hin zu dieser Entscheidung, jawohl, jetzt werde ich Coach für Führungskräfte?
Ja, ursprünglich komme ich aus einem Handwerksunternehmen, habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Es ist im Bereich sanitären Heizung. Wir haben Bäder saniert und Heizungsanlagen getauscht und für mich war schon immer wichtig, dass die Kommunikation zwischen meinem Team sehr nah war. Also, dass ich mich da nicht irgendwo vom Team versteckt habe. Ich habe immer die Nähe gesucht zu meinem Team und habe auch gemerkt, dass ich hier gerade mit dieser Nähe viel erreichen konnte, dass das Team sich sehr eng zueinander geschweißt hat. Aber letztendlich war es aber doch so, dass dieses ganze Tätigkeitsfeld außenrum mich doch nicht so erfüllt hat, wie ich es am Anfang gedacht hatte. Und mir schon nach einiger Zeit oder nach ein paar Jahren klar war, dass ich es nicht bis zu meinem Lebensende machen werde. Und für mich, dann habe ich einfach mal geschaut, was ist für mich der schönste Punkt im Unternehmen, was macht mir am meisten Spaß? Und das war einfach die Zusammenarbeit mit dem Team, die Zusammenarbeit oder die Gespräche mit den Kunden und dass ich da einfach was bewegen konnte und ich da einen schnellen Zugang zu meinen Kunden und zu meinem Team hatte.
Ich finde es genau deswegen spannend, weil du gesagt hast, du kommst so aus dem Handwerksbetrieb.
genau.
Und normalerweise, Patrick und ich, wir haben ja irgendwie studiert, wir sind irgendwie so, glaube ich, auch ein bisschen aufgewachsen, mehr oder weniger, mit dieser Idee, ja, so ein Coach, das ist irgendjemand, der hat irgendwie ein Studium gemacht oder so und berät dann Leute, aber ist natürlich völliger Blödsinn, ja. Ich finde es ehrlich gesagt sogar viel spannender, dass du den Weg dann gegangen bist sozusagen und da wirklich Verbesserungen vorantreiben möchtest, so mit den auf der Ebene mit Führungskräften, die auch vielleicht auch eher aus dem Gebiet kommen, oder?
Ja, weil ich merke es gerade im Coaching, dass ich sehr viel auf meine Erfahrung zurückgreifen kann und lerne auch in den Coachings dann noch sehr viel über mich, wo ich einfach merke, hey, wie habe ich das damals gemacht? Wie machen das jetzt meine Coaches? Ich erinnere mich wieder an Situationen, wo ich früher vielleicht anders gemacht hätte und kann diese Erfahrung dann mit reinbringen.
Was sind das so, also mal Beispielbetriebe oder Unternehmen, die du so hast in deinen Coachings?
Also hauptsächlich sind es Handwerksbetriebe, weil einfach da das Netzwerk von früher da ist. Da ist der Bekanntheitsgrad groß von Handwerkern. Aber ich habe auch schon in der Gesundheitsbranche hat eine Physiotherapie-Praxis, jemand mit Ernährungsberatung, geht auch den Bereich bisschen weg von meinem Handwerk, ein Friseur ist dabei, also es ist, und auch Privatpersonen im Moment sogar, die in Führungspositionen sind, die jetzt gar nichts mit dem Handwerk direkt zu tun haben.
Sehr cool. Ich glaube, man muss da einfach auch ganz anders kommunizieren mit so Handwerksbetrieben im Entfernteren, ja. Aber ich glaube, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen.
Ja, definitiv. Ja. Ich würde sagen, wir schwingen jetzt rüber, bevor wir wirklich ans Eingemachte gehen, zu unserem Fragespielchen. Denn ich weiß nicht, was ihr für Fragen vorbereitet habt. Ich weiß es wirklich nicht.
Ich weiß nur, dass du die ganze Zeit deinen Laptop wegdrehst. Also
weil ich nicht weiß, was ihr vorbereitet habt, aber ich will nicht, dass du weißt, was ich vorbereitet habe. Das wäre auch dem Alex gegenüber nicht fair. Das hatten wir vorhin schon das Problem, dass wir bei einem anderen Interview, das wir geführt hatten, dann die Person raten durfte und André konnte nicht raten, dann musste wieder nachrecherchieren. Damit ich nicht in dasselbe Problem komme, habe ich jetzt fleißig schon mal vorbereitet und drehe meinen Laptop weg. Ja, was ich sagen wollte ist, bei diesem Spiel ist bei mir, bei meiner Frage aufgefallen, dass da so ein gewisser Bedarf, den du quasi schon ein bisschen angesprochen hattest, gerade mit deiner Berufung, dass der da ist einfach. Aber bevor ich jetzt meine Frage in den Raum werfe, möchte ich dir als Gast, lieber Alex, die Chance geben, zuerst deine Frage an uns zu stellen.
Ja, sehr gerne. Also ich habe eine ganz...
Wir versuchen zu raten.
Ich habe eine ganz spannende Frage gefunden, die mich selbst überrascht hat. Und zwar, wie viel Prozent der deutschen Arbeitnehmer können sich vorstellen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren eine Führungsposition zu übernehmen?
Boah, wie viele?
Boah, also sind wahrscheinlich schon Leute auch dabei, die schon Führungspositionen innehaben, oder?
Nee, es ist einfach auf dem deutschen Markt nachgefragt worden bei allen Arbeitnehmern oder beim Teil der Arbeitnehmern, wer sich vorstellen kann, eine Führungsposition zu übernehmen. Ich gehe davon aus, dass diese Befragten keine Führungsposition haben.
Ja. Also ich glaube, viele, ich sag mal einfach 40%, können sich das so irgendwie grundsätzlich vorstellen. Ich habe das bisher auch ganz oft erlebt, dass Leute einfach Führungspositionen haben wollen, weil es dann mehr Geld gibt. Und für viele ist das eine ziemlich krasse Motivation, was ich irgendwie auch erschreckend finde, weil ja eine Führungsposition einzunehmen heißt natürlich auch was anderes als viel Geld verdienen wollen, sondern man muss natürlich auch führen können.
Und ja.
Das kann halt nicht jeder. Aber ich sag 40%.
Okay.
Ich sag 30%.
Okay. Also mich hat die Antwort dahin überrascht, dass es viel weniger sind, wie ich gedacht habe, und es sind tatsächlich nur 7%.
Echt? Krass, ja. Ich bin mal näher dran.
Echt Premiere hier im Podcast. Patrick hat zum ersten Mal die Frage beantwortet.
Ich liege zwar immer noch meilenweit weg von der Realität, aber ich bin näher dran als André. Das ist für mich ein kleiner
Sieg. Meine Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir beide jetzt nicht die gleiche Frage vorbereitet haben?
Die liegt ungefähr bei... Dass wir nicht die gleiche. 7% auch. Also, André, leg los.
Nicht so loslegen.
Ja. Also auf jeden Fall eine richtig coole, spannende Frage, Alex. Finde ich richtig cool.
Ja, danke.
Also es geht um eine Umfrage. Und zwar wurden Arbeitnehmer gefragt, was macht aus eurer Sicht eine gute Führungskraft aus? Was ist so für euch so dieses Top-Ding, diese Top-Eigenschaft, die wirklich eine Führungskraft ausmacht? Was denkt ihr beide?
Das ist die zweite Frage, die ich vorbereitet hatte. Alex, ich lasse den Vortritt.
Alles klar. Also ich glaube, dass eine gute Führungskraft ausmacht, wenn sie wertschätzend zu ihren Teamkollegen ist.
Okay.
Okay.
Und wie viele Leute sind das ungefähr prozentual von den Befragten, die das diesen Wert angegeben haben?
Das sind bestimmt so 50%.
Wie viel?
50.
Okay.
Okay, Wahnsinn. Patrick, möchtest du auch noch oder du kennst
ich ja habe es vor mir liegen.
Na gut.
Leider.
Also ich bin gerade so ein bisschen erschrocken. Wir merken, wir haben hier einen Profi. Der Alex ist ein Profi. Hier in der Statistik kommt es mit dem Aussprechen von Wertschätzung ganz, ganz oben. 91% wünschen sich das.
Doch.
Also, ja. Dann das zweite wäre regelmäßig und ehrliches Feedback, auch 91%. Der nächste Punkt wäre Überlassen von Verantwortung und Förderung durch neue fachliche Herausforderungen, 86%. Und ich lese mir nur noch dann das nächste vor, agiert als Mentor für Mitarbeiter, 78%.
Wahnsinn. Als Mentor, okay. Wobei Mentor geht ja schon ein bisschen abseits von der Führungsverantwortung irgendwie, ne?
Aber das sieht man mal.
Lest ihr da oder hört ihr da irgendwie auch so dieses Thema Kommunikation raus? Also Aussprechen von Wertschätzung, ehrliches Feedback.
Ja, schon,
also regelmäßiges und ehrliches Feedback schon, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich glaube, ja, dass halt hier wirklich wertschätzend kommuniziert wird, höre ich jetzt da definitiv raus. Aber ich bin auch überrascht, dass es 91% sind, weil da sieht man mal, wie viel das sich das wünschen, dass wertschätzend mit ihnen kommuniziert wird oder wie viel das einfach gerne hätten.
Mhm. Spannend.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Punkt, wo wir nachher dann nochmal, glaube ich, mehr drauf eingehen können. Aber jetzt bin ich gespannt, Patrick, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt eine Frage kommt, die ich vorbereitet habe, die liegt bei 0%, glaube ich.
Das heißt, du hast keine zweite Frage vorbereitet. Gott sei Dank. Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Eine mache ich auf jeden Fall, die zweite mal schauen, ob die noch reinpasst. Es geht darum, Wunsch und Wirklichkeit. Das heißt, ihr habt bei den Sachen, die ich jetzt anspreche, Wunsch und Wirklichkeit jeweils, also dafür einen Zahlenwert, prozentual zwischen 0 und 100%. Und zwar bei Führungskräften wünschen sich die Mitarbeiter, dass sie und ihre Arbeit mehr wertgeschätzt wird. Wie viele Prozent wünschen sich das und wie viel Prozent können aktuell sagen, dass das auch der Realität bei ihnen entspricht? Dass die Führungskraft mich als Mitarbeiter und meine Arbeit wertschätzt.
Ich lasse mal den Profi zuerst, glaube ich.
Kann mich ein
bisschen orientieren.
Also ich würde mal sagen, jetzt, dass auch der Wunsch, dass er hoch ist, dass da bestimmt 80% sich das wünschen und die Realität wird aussehen, dass es vielleicht 30% erfahren, diese Wertschätzung.
Okay, also Wunsch 80%, Wirklichkeit 30%, sagst du.
Ja, ich gehe einfach mal noch eine Ebene extremer. Ich bin gespannt, was richtig ist. Ich sage 90-20.
90% wünschen sich das und 20% erleben das in der Wirklichkeit. Mhm. Gut. Also beim Wunsch hast du, André, um einen Prozentpunkt gewonnen, weil 86% wünschen sich die Wertschätzung von sich selbst als Mensch und von der Arbeit.
Ah, ich liege 1% näher dran.
Genau, weil Alex da bei 80 und du bei 90 liegst. Wirklichkeit, jetzt wird's richtig brutal. 58% fühlen sich und ihre Arbeit wirklich wertgeschätzt auf Arbeit.
Ja.
58%, doch.
Schön.
Bist du, Alex, schon näher dran um einiges als André dann.
Ja, war ja klar, er ist ja auch Profi.
Na gut. Ja. Aber noch eine zweite Frage an euch. Die ist jetzt, glaube ich, ganz, ganz cool noch. Die passt jetzt einfach ganz gut rein, wie ich meine. Wie viele Mitarbeiter stört die mangelhafte interne Kommunikation? Prozentual betrachtet. Wie viele Mitarbeiter stört mangelhafte interne Kommunikation im Job.
Würde ich auch sehr hoch einschätzen. 75%.
Okay, André?
Ich sag 60.
Laut dieser Umfrage sind es gerade mal 37%.
Oh.
Wahrscheinlich hat der Rest das einfach nicht verstanden, die Frage.
Deine Quelle war natürlich wie immer völlig seriös.
Das ist eine seriöse Quelle. Ja, wir haben so ein paar einschlägige Statistikseiten, die wir sehr oft bemühen, meistens dieselbe. Aber es hilft dir. Es sind ja wirklich Statistiken, Studien, die wir, die dort aus. Mir fällt der Satz. Ich kann den Satz nicht beenden, richtig, glaube ich. Nee, das sind schon wirklich seriöse Quellen. Die beziehen sich ja auch dann immer auf Studien von irgendwelchen Organisationen etc. etc.
Ja.
So, ich glaube, jetzt sind wir so einigermaßen warm, oder?
Ich habe eine Sache, die ich direkt mal, was mich brennend interessieren würde. Er hat ja jetzt das Thema Wertschätzung im Prinzip zweimal. Mhm. Und der Alex hat es ja auch sehr, sehr gut praktisch schon antizipiert. Das ist das Wichtigste wohl, zumindest laut Umfrage, für die Arbeitnehmer. Hast du da auch aus deinem Coaching-Alltag oder auch aus deiner Berufserfahrung heraus irgendwie das auch so eingeschätzt, dass Wertschätzung wirklich das Allerwichtigste ist? Und hast du vielleicht so ein Beispiel, das typischerweise auch so auftritt, gerade in den Betrieben, wo du die Coachings machst so?
Ja, also für mich ist gerade die Kommunikation, ob die jetzt einfach wertschätzend ist oder ob das diese klare Kommunikation ist, sehr, sehr wichtig. Denn hier merke ich, dass da einfach die größten Meinungsunterschiede beziehungsweise Unklarheiten entstehen und viele dann das im Nachgang gar nicht mehr ansprechen, einfach dann unzufrieden sind mit den Aussagen der Führungskräfte und sich nicht wertgeschätzt fühlt, aber dann das auch gar nicht mehr anspricht, sondern einfach dieses Resignieren gar nicht mehr, wie soll ich sagen, gar nicht mehr auf das Thema eingehen, sondern einfach sich unwohl davon entfernen. Und da sehe ich einfach einen Riesenbedarf, dass hier gerade in dem Handwerk sowieso viel mehr kommuniziert wird.
Mhm. Und ich kenne es von vielen Freunden, also meine Freunde, die kommen eher auch so aus dem handwerklichen Bereich alle ursprünglich. Da ist Patrick irgendwie auch eine so mehr oder weniger eine Ausnahme. Und da kenne ich auch, ich kenne das sehr, dass aus meiner Sicht ist es oft sehr kommunikationarm,
ja.
Auch einfach ja, im Handwerk. Da arbeitet man so vor sich hin und es gibt da ja, den Angestellten, der oft auch gar nicht so viel redet und sagt, sondern einfach wartet, dass irgendwie ein Kommando kommt und dann wird gearbeitet und da wird mal vielleicht noch gemeckert. Also ich komme aus dem Schwäbischen, da meckert man sowieso ziemlich viel, auch bei der Arbeit. Und das ist so das, was ich von Kommunikation immer so mitbekommen habe, ja, im Handwerk gerade.
Ja, so getreu nach dem nicht gemeckert ist gelobt genug, ne?
Ja, genau.
Bisschen, ja. Du sag mal, Alex, wie schaut denn so der typische Coaching-Ablauf bei dir aus? Also vom Bedarf, für mich zum Beispiel, ich möchte jetzt irgendwie in so eine Richtung gehen.
Ja.
Etwas verbessern bei mir als Führungskraft. Ich finde den Alex irgendwie. Wie finde ich dich? Und wie sind die ersten Schritte und wie sieht dann so der Rahmen aus bei dir?
Ja. Im Moment geht es bei mir viel über, nicht Erfahrungsaustausch, wollte ich sagen, über Empfehlungen. Mache keine Werbung. Es geht tatsächlich viel über diese Weiterempfehlung. Und wenn mich dann jemand anspricht, dann gibt es bei mir ein Erstgespräch. Und in diesem Erstgespräch finde ich einfach heraus, ob die Führungskraft auch bereit ist, sich zu verändern und nicht nur mir die Aufgabe geben möchte, dass ich ins Team reingehe, um das Team zu verändern. Ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn die Führungskraft nicht bereit ist, das zu machen, dann lehne ich diesen Auftrag auch ab.
Mhm. Kam das schon mal vor, dass das Team sich auch meldet bei dir? Also, dass nicht die Führungskraft den Impuls gibt, sondern das Team?
Du meinst, hey, der Chef, da braucht man ein bisschen Gehirnwäsche oder?
Ja, ja, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Das fände ich irgendwie interessant. Auch wenn ich es mir irgendwie schwer vorstellen kann.
Nee, hatte ich tatsächlich noch nicht. Ich habe zwar, wenn ich in so einer Runde spreche, dann sagen schon einige, okay, das wäre mal was für unseren Chef, aber ob da letztendlich dann der Auftrag dabei rumgekommen ist, glaube ich nicht, nee.
Wie ist denn so die grobe Quote bei dir zwischen Erstgespräch und wirklich dann real ans Eingemachte gehen? Ich meine nicht, dass die Leute dann Interesse wirklich daran haben, zu sagen, das ist es mir finanziell oder sonst viel wert, sondern bei wie viel Prozent würdest du sagen, da sehe ich keine ehrliche Basis dafür, mit dem ins Coaching zu gehen?
Würde ich jetzt sagen, es sind 30%. Wo nach dem Erstgespräch dann sich rausstellt, dass die Führungskraft nicht sich verändern möchte.
Okay, schon interessant eigentlich, oder? Also.
Ja, ist auch immer spannend, weil wenn ich die Frage einfach so stelle, dann sind sie noch bereit hinzuschauen, aber wenn dann die Fragen ein bisschen tiefer gehen und dann kommt auf dieser Rückzieher, wo sie dann merken, oh nee, das ist mir dann doch zu anstrengend.
Spannend.
Ist das so eine, so eine Angst, die dann auch praktisch dazu führt bei den Führungskräften, dass die sagen, boah, nee, also das ist nichts für mich. Ich habe Angst, irgendwie da tiefer reinzuhören in mich oder
Komfortzone zu verlassen.
Ja,
die Komfortzone
genau,
zu verlassen.
Richtig, ja. Sich auch mal ein Stück weit zu öffnen, um vielleicht auch mal anzuerkennen, dass eine Führungskraft auch Schwächen haben darf. Da ist oft ein Punkt, wo dann so diese die Ruhe auf einmal, die Stille einkehrt von meinem Gegenüber, wo denkt, jetzt muss ich mich ja öffnen, jetzt muss ich wirklich sagen, wo ich mein Team brauche, weil ich vielleicht hier nicht die Stärken habe. Und das geben wenige gerne zu.
Ja, ist ja auch irgendwie schwierig. Aber man verliert ja auch ein Stück weit dann, man muss über seinen Stolz hinweg.
Genau.
Und Wie läuft es dann aber ab, wenn das Erstgespräch erfolgreich war? Was macht ihr denn nach?
Ja, dann gibt es die erste Coachingstunde und die ist sehr individuell, weil jeder Coachy hat ja in dem Sinn seine Erfahrungen oder Glaubenssätze, die wir angehen dürfen dann in den Coachingstunden. Und da mache ich das sehr individuell. Es gibt keinen festen Rahmen und auch kein festes Frageprogramm. Also da gehe ich dann sehr individuell auf die Personen ein.
Schaust du dann praktisch dort vorbei im Betrieb oder trefft ihr euch irgendwo? Bei dir zu Hause oder?
Nee, was ich sehr gern mache, weil ich auch naturverbunden bin, ich gehe gern mit den Personen in den Wald, weil einfach hier die Führungskraft dann einfach weg ist von irgendwelchen störenden Sachen oder einfach weg ist aus dem Unternehmen, wo die Gedanken da sind, wo die Energie da ist vom Betrieb. Im Wald, da kehrt Ruhe ein, da kehrt Stille ein und da kann man einfach in Ruhe mal einen Spaziergang machen und allein schon in dieser ersten halben Stunde werden dann die Personen ruhig und lassen auch zu, mal tiefer bei ihnen hinzuschauen.
Also super. Was mich interessieren würde, ist noch eine etwas andere Sache. Hast du in irgendeiner Form Zahlen oder Dimensionen davon, welche messbaren Konsequenzen denn besonders gute oder schlechte Kommunikation oder auch gute bzw. schlechte Führung ausmacht in einer spezifischen Branche oder in Deutschland allgemein? Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie doch messbar, Umsatz kostet, sonstige Kosten beinhaltet und vielleicht gibt es da wirklich Werte.
Also ich glaube, wirtschaftliche Zahlen sind hier, habe ich jetzt auch keine fundierten, aber ich würde einfach sagen, ich habe mal ein spannendes Buch gelesen, wo es einfach darum ging, bei wie viel Prozent einfach dein Kopf sagt, wann die Leistungsgrenze erreicht ist. Und wenn man hier durch eine gute Führungsperson oder durch ein gutes Teambildung einfach das Mindset stimmt, dann sind hier auch größere Leistungen zu bringen, beziehungsweise mit mehr Freude und mit mehr Spaß im Team kann man einfach mehr erreichen. Und jetzt auf deine Frage eine genaue Antwort habe ich jetzt nicht, ob hier irgendwie ob es dann 20 oder 30% mehr Umsatzsteigerung gibt. Solche Rückmeldungen habe ich bisher nicht bekommen.
Okay, weil mir fallen so Faktoren ein wie häufigere Krankmeldungen, weniger Bereitschaft vielleicht mal für Überstunden in irgendeiner Form, größere oder höhere Fluktuation, was bedeutet viel mehr Personal, was du im Verhältnis neu einarbeiten und auch wieder durch die eigenen Kündigungen outsourcen musst, was auch heißt, dass die Leute in der Anfangs- und Endphase eigentlich nicht wirklich richtig produktiv sind, weil sie da noch nicht oder nicht mehr richtig bei der Sache sind. Mhm. Das sind dann, glaube ich, schon gefühlt, kann das schon ein ganzes Volumen ausmachen.
Ja, das stimmt.
Ist dieser Arbeitungseffekt im Handwerk eigentlich auch so groß wie bei, ich sag mal, so typischen Bürojobs? So, keine Ahnung, ich denke mal, wir beide sind ja Ingenieure von Ausbildung, wenn man da irgendwo neu hinkommt. Ja, man braucht schon eine gewisse Zeit, bis man sich da eingearbeitet hat, weil doch viel Neues kommt, auch Programme und Strukturen, Vorgehensweisen und auch das Fachliche. Wie ist es so im Handwerk? Weil im Grunde, wenn ich Heizungsbau in Firma A mache, dann ist es in Firma B, ist es da komplett verschieden oder ist der Effekt da
ja, ist Differenz,
auch zu spüren?
Es differenziert mit Sicherheit mit den Artikeln, mit den Herstellern, was dann dieser Handwerksbetrieb einbaut, aber auch einfach die Vorgehensweise oder die Arbeit, die an sich ausgeführt wird, wird sich gerade jetzt als Beispiel in der Dachdeckerei, wo ich gerade drin bin, da gibt es einen Unterschied zwischen Steildach, Flachdach und da kann dann schon sein, wenn jemand neu ins Team kommt, der noch kein Flachdach gemacht hat und muss dann hier aushelfen beim Flachdachteam, dann kann hier schon sein, dass er einfach hier keine Erfahrung in dem Bereich gemacht hat, muss sich hier einarbeiten.
Okay, verstehe. Mhm. Also ich glaube, was dir eingefallen ist, André, sind Sachen wie zum Beispiel, also es gibt so Zahlenwerte, die man öfter sagt, dass zum Beispiel eine Person, die im Büro im Großkonzern arbeitet, gekündigt hat, dann kann man die Arbeitsleistung ungefähr bei 25-50% im Verhältnis zum Normalen ansehen. Deswegen, ich glaube, da rührt auch die Frage.
Ja.
Ne?
Genau. Okay. Also es gibt ja auch dieses Buch, das sehr bekannt ist. Wir hatten das auch in einer von unseren Podcast-Folgen vor kurzem. Da ging es um die Big Five for Life.
Ja.
Von John Strelicky und er macht da auch eine ganz interessante Rechnung. Also im Grunde genommen hat er eine Tabelle, wo man eintragen kann von 1 bis 10 auf einer Skala, wie gern man beispielsweise morgens zur Arbeit geht und wo man praktisch einfach so ganz subjektiv mal bewertet, wie gern gehe ich da eigentlich hin, mache ich das wirklich ausschließlich gern und so weiter und im Endeffekt zählt er diese Punkte einfach zusammen und sagt, okay, volle Punktzahl wären 100% Produktivität. Und wenn ihr nur so, ja, wenn ihr so vor euch hindümpelt, nicht wirklich gern zur Arbeit geht und ja, aber auch nicht so ungern, dann seid ihr vielleicht bei 50, 60, 70% Produktivität. Und er sagt, das rechnet er einfach 1:1 um in Umsatz nachher auch. Ja.
Ah ja.
Also das finde ich wirklich spannend.
Ja.
Geht ja auch so in die Richtung, was du gesagt hast, so die Bereitschaft, wirklich auch ja, nach oben hin mehr zu tun.
Ja.
Darf ich dir, Alex, noch eine freche Frage stellen?
Ja, gerne.
Wenn du das Coaching mit jemandem hast, wir haben ja davon gesprochen, ist es wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, als Führungskraft und als Mitarbeiter oder als Team. Und das Klassische bis jetzt oder das Herkömmliche ist ja mehr dieses von oben nach unten Geblicke, sage ich mal, dass du verschiedene Ebenen hast. Und wie schaffst du es, nicht selbst in dieses herkömmliche Muster zu verfallen, also sprich von oben herab, sondern auf Augenhöhe mit den Coaches zu arbeiten? Fragezeichen.
Okay. ja, einfach. Sehr spannend, ja. Einfach ohne Bewertung in so ein Gespräch reingehen. Einfach die Bewertung mal weglassen, reinzufühlen und auch eben dem Coach das Gefühl geben, dass auch wenn er im Moment ein paar Herausforderungen hat, die jeder von uns hat. Und auch ihm nichts beibringen zu wollen, sondern mit gezielten Fragen rauszufinden, was hat er gerade für Herausforderungen, wie kann ich ihm dabei helfen. Gar nicht mal so dieses klassische Lehrersystem. Ne? Ich habe da ganz viele Antworten für dich und die haue ich dir jetzt um die Ohren, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, auf Augenhöhe, ihm zu sagen, wir sind gleich, ich hatte die gleichen Herausforderungen wie du, ich musste den gleichen Weg gehen wie du und ich kann dir jetzt die Impulse geben und kann dir meine Erfahrung geben, die dir vielleicht helfen, deinen Weg besser zu gestalten.
Mhm. Cool. Also ich hätte noch eine brutal spannende Frage. Und zwar, hast du vielleicht so eine Art Fallbeispiel, also ein Kunde, an den du dich erinnerst, der zu dir kam? Und erinnerst du dich vielleicht an die Anfangssituation? Wie es damals war, die Situation bei ihm in der Firma? Und wie sich dann in einem bestimmten Zeitraum, wo du bei ihm warst, ziemlich viel ins Positive verändert hat und wie das dann am Ende aussah. Also da wird mir mal so eine Geschichte, sag ich mal.
Ja.
Wie du jemanden begleitet hast, das würde mich mal voll interessieren.
Ja. Ja, ich hatte eine Führungskraft, da hat sich relativ schnell rausgestellt, dass er sehr viele Aufgaben hatte. Und diese vielen Aufgaben, die er sich praktisch, wo er sich selber gegeben hatte, hatte er keine Zeit, sich um seine Mitarbeiter zu kümmern. Er hatte sich keine Zeit genommen, um sich auch mal mit ihnen zusammenzusetzen, was vielleicht gerade ihre Herausforderungen sind, wie er ihnen weiterhelfen kann, auch mal nachfragen, wie ist gerade die Stimmung im Betrieb. Und er war ständig gestresst. Er war ständig irgendwo immer mit dem Auge auf der Uhr. Ich muss dahin, ich muss dorthin. Habe auch gleich gespürt, dass er innerlich sehr unruhig war. Und da war einfach für mich die Aufgabe, ihn einfach mal darauf hinzuweisen, dass die Aufgaben, die er hat, auch mal abgeben darf. Das ist
ein klassisches Delegations.
Ja, und es war ein langer Prozess, weil er selbst die Aufgaben, die er überhaupt gar nicht gern gemacht hatte, die wollte er einfach nicht abgeben. Und aber mit Aufgabe oder mit einigen Tätigkeiten, wo er dann loslassen konnte, hat er einfach dann gemerkt, dass es bei ihm ruhiger wurde, dass er mehr Zeit hatte für Sachen, für die er sich vorher gar nicht keine Zeit genommen hatte, beziehungsweise die er gar nicht gesehen hat, dass die auch für sein Unternehmen wichtig war. Denn letztendlich hat er viel mehr die ganze Zeit in seinem Unternehmen gearbeitet als für sein Unternehmen. Und als er dann mal erkannt hatte, dass es noch wesentlich andere Sachen geht, wie einfach nur seine handwerkliche Fähigkeiten im Unternehmen sich da auszulassen mit dem, was er kann. Als er das dann mal gemerkt hatte, kamen für ihn neue Aufgaben und er hat dann auch gemerkt, wie sein Team ihm für ihn einfach zugänglicher wurde. Und es kamen Gespräche auf, die er vorher nie drüber nachgedacht hat, solche Gespräche zu führen. Und das Team wurde für mich mehr eins. Wisst ihr, was ich meine? Also es wurde mehr so eine Einheit.
Was war das für ein Unternehmen?
Das war ein Handwerksbetrieb und das war auch, was ich vorhin genannt habe, diese Dachdeckerei.
Ah, okay, ja. An der Statistik, die ich da vorhin in unserer Fragerunde gebracht hatte, da kommt ja auch auf Platz 4. Was macht eine gute Führungskraft aus? Das Überlassen von Verantwortung und Förderung durch neue fachliche Herausforderungen.
Ja.
Das wünschen sich 86% der Angestellten. Ja. Wahnsinn.
Ja. Wie viele Führungskräfte, Alex, aus deiner Sicht, fühlen sich denn wirklich wohl in dieser Position? Also wie viele sagen, ich bin mit dem, was ich weiß und mit den Fähigkeiten, mit denen ich ausgestattet bin, wirklich geeignet als Führungskraft?
Ich glaube, dass es viele doch schon gerne machen, aber oftmals an einem Punkt sind, wo sie gerade in der heutigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, an einem Punkt sind, wo sie nicht mehr weiter wissen. Ich komme vielleicht gerade auf eine Frage zurück, die ich, das war eine der zwei Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Da ging es einfach darum, wie viel Prozent der deutschen Führungskräfte empfinden ihren Job stressiger als früher? Und es sind tatsächlich 82%. Also ich glaube, viele sind einfach im Laufe der Zeit mit ihren Aufgaben oder die Aufgaben haben sich in einem Team geändert gegen früher. Und gerade diese Wertschätzung in einem Team, mehr auf das Team eingehen. Wenn ich zurückdenke in meiner Lehrzeit, da war das nicht so. Und heute ist es umso mehr, dass gerade die Jugendliche, die nachrücken, doch mehr wollen, wissen wollen, was sie machen und warum sie das machen. Die Frage des Warums hinter ihren Aufgaben, darauf einzugehen und das denen zu erklären, gehört für mich auch zu der Wertschätzung dazu, dass einfach das Team miteinander einfach weiß, für was sie das machen. Und das wird gerade im Handwerk nicht kommuniziert. Da gibt es Aufgaben und die müssen erledigt werden, aber keiner versteht genauso so dieses Warum, wenn ich einfach mir vorstelle, wenn ich wieder auf diese Dachdeckerei zurückkomme und da haben wir dieses Warum geklärt, ja, warum macht ihr euren Job? Ja, damit Leute in ihrem Trockenen sitzen, damit sie ein Dach über dem Kopf haben, damit sie in der kalten Zeit ein Dach über dem Kopf haben, wo sie nicht frieren müssen. Na, einfach diese Fragen mal zu stellen, dass ihnen einfach klar ist, sie machen mehr als nur Ziegeln aufs Dach werfen.
Ja, das ist das große Warum hinter dem Ganzen. Ja. Ist überall eine wichtige Frage.
Auch ein Thema, mit dem wir uns hier demnächst nochmal beschäftigen wollen, André. Da gibt es ja auch mit Simon Sinek zum Beispiel einen sehr krassen Coach eigentlich, der auch in diese Richtung gegangen ist mit dem Golden Circle, der immer sagt, fang mit dem Warum an. Ne? Ich glaube, Alex, das geht ja genau in diese Richtung, die du da gerade angesprochen hast.
Ja, da kommt in den nächsten Wochen auf jeden Fall eine Folge,
ja. Sag mal, welches Feedback und welche Resonanz bekommst du denn von deinen Coaches, wenn die nach einer gewissen Zeit dann wirklich, ich sag mal, so weit sind, dass die Ergebnisse aus dem Training, aus dem Coaching schon Früchte tragen?
Also was ich das meiste bekomme, gerade zum Anfang an, dass ich ihnen sehr viel Ruhe geben kann und dass diese Ruhe, die sie bekommen, sich aufwirkt auf alle ihre Aufgaben. Und dieser Satz, in der Ruhe liegt die Kraft, der ist für mich so groß geworden, weil ich einfach merke, wenn die Person, mit denen ich arbeite, ruhig werden, innerlich ruhig werden, ein riesiges Potenzial dann entfalten können. Und das ist auch das, was ich am meisten als Feedback bekomme, dass durch diese Ruhe die Stärke kommt.
Wie lange braucht es aus deiner Sicht ungefähr durch das Coaching, bis, ich sag mal, dieses Coaching Früchte trägt? Wie sind das ungefähr so die empfohlene Dauer?
Also es ist schon so ein Prozess, der über 3 Monate bis ein halbes Jahr geht.
Okay. Das ist so die typische 3-Monats-Schwelle für das Ändern auch von Gewohnheiten.
Ja, genau.
Also,
ja.
Klingt, höre ich da so ein bisschen raus.
Genau.
Weil normalerweise, also man hat ja bestimmte Gewohnheiten. Und um die zu ändern, muss man das mindestens 3 Monate durchziehen, sagt man ja.
Ja, genau.
Wie viele Führungskräfte werden aus deiner Sicht, ich sag mal, rückfällig und fallen wieder in das alte Muster zurück, nachdem das Coaching vorbei ist?
Also es sind einige, die einfach wieder so dann ein Einzelcoaching angehen, um wieder sich wie du sagst, nicht rückfällig zu werden, um nicht wieder in alte Muster zu kommen. Klar, ich kriege natürlich das von denen nicht mit, die sich nicht mehr melden. Da weiß ich nicht, ob sie rückfällig sind, aber bei denen, die sich dann melden, merke ich dann schon, dass wenn die nicht an ihrem Thema weiterarbeiten, dann auch wieder rückfällig würden.
Ja, total nachvollziehbar auf jeden Fall. Ja, was ist denn so deine große Vision in der Zukunft für Führungskräfte? Also nicht nur in deiner direkten Branche oder in deinem Branchenschwerpunkt mit mittelständischen Kleinbetrieben und Handwerkern vor allem, sondern grundsätzlich, was ist denn so deine Vision?
Meine Vision, Auf alle Fälle, wenn wir alle miteinander liebevoller, wertschätzender umgehen würden und alle in Augenhöhe miteinander im Team agieren und kommunizieren würden, dann könnten sich Teams bilden, die richtig Großes vollbringen können. Und da ist einfach für mich wichtig, dass Teams wirklich sich auf Augenhöhe begegnen, dass sie keine Scheu haben zu kommunizieren, wenn sie Schwächen haben, dass sich die, wo sich in gewissen Dingen stark fühlen, die unterstützen, wo in ihren Bereichen schwach sind und halt natürlich, wie ich es eben schon gesagt habe, die, wo in gewissen Bereichen Schwächen haben, auch die Hilfe annehmen von denen, die stark sind.
Mhm. Ah, super.
Das finde ich auch extrem wichtig. Mhm. Ja, da denke ich auch so, auch das Vertrauen aufbauen.
Ja, genau. Ja.
Das ist so ein bisschen.
Da gehört sehr viel Arbeit auch dazu. Und es wird häufig komplett vernachlässigt.
Vielleicht auch aus diesem Misstrauensgrund heraus, oder? Dass ich dann vielleicht auch Angst habe, dass, wenn ich zu menschlich werde, auch ausgenutzt werde von den Mitarbeitern.
Man wird ja dadurch verletzlich auch, denke ich.
Ja. Ja. Mega krass. Also, wenn wir jetzt haben wir drei Sätze gesagt und haben schon gemerkt, dass das auf einmal ziemlich komplex wird, ne?
Ja.
Ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig cool, Alex, dass du dich diesem Thema annimmst, weil ich glaube, darüber könnten wir wirklich stundenlang reden, weil das so viel Inhalt birgt. Und ich würde sagen, dass wir das irgendwann mal mit einem Follow-up auch nochmal machen werden, wenn es auch in deinem
Sinne ist. Ja, sehr gerne. Da freue ich mich drauf.
Das ist schön zu hören. Und ich hätte trotzdem noch eine letzte Frage an dich.
Ja.
Wenn du nicht im Rahmen deines Coachings, sondern einen jungen Menschen triffst, der demnächst Führungskraft wird oder werden soll, und du dürftest diesem Menschen nur einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben, welcher wäre das?
Sei ehrlich zu dir selber.
Sei ehrlich zu dir selber.
Ja.
Der sitzt ganz schön. Krass. Mega.
Ehrlich zu dir selber in welcher Hinsicht?
Ja.
Im Sinne von.
Ja, einfach. Ja. Einfach. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so an euch erlebt habt oder kennt, dass man gewisse Schwächen, die man hat, gar nicht selber zugeben möchte. Dass man, wenn man Glaubenssätze hat, die sich schön redet oder schön denkt. Und da ist für mich wichtig, einfach ehrlich zu sich selber zu sein, um zu erkennen, wer bin ich, wie bin ich. Und das ist vielleicht der erste Punkt, um einfach wahrnehmen zu können, wo sind meine Stärken und wie kann ich die nutzen als Führungskraft und wie kann ich auch meine Stärken vor allem ans Team weitergeben.
Mhm. Finde ich stark.
Super, das
direkt auch selber aufgeschrieben.
Ja. Ja, wir haben jetzt ja fleißig Notizen geführt. Richtig coole Sache. Lieber Alex, wir wünschen dir auf jeden Fall auch für die nächste Zeit wirklich alles, alles Gute und viel Erfolg dabei. Wir sind zwar keine Führungskräfte, aber falls wir irgendwann mal in den Genuss dieser Aufgaben kommen sollten, denke ich mal, werden wir uns spätestens bei dir melden, weil ich hätte mich nicht zu den Leuten gezählt, die Führungskraft werden wollen. Ich bin zwar im Bereich der Selbstständigkeit gerade, aber nicht im Bereich der Führung und habe da aktuell auch ehrlich gesagt nicht so richtig Lust drauf.
Ja. Aber es wird für dich ja irgendwann auch ein Thema, wenn deine Firma irgendwann mal läuft.
Ja. Wenn sie noch größer wird, dann ja. Brutal. Also wenn es halt mehr von der
One groß ins Laufen kommt. Mensch, ich bin ja echt gemein.
Ja, der Neid der Leute, die so einen kleinen Verein da besitzen.
Mein Verein hat mehr Mitglieder, als deine Firma Gegenstände produziert.
Ja, ich fokussiere mich halt auf ein Wertprodukt, weißt du. So, wertschätzende Podcast-Zusammenarbeit. Das könnten wir vielleicht irgendwann mal ausarbeiten, André. Das merke ich gerade erst noch Potenzial nach oben.
Ja, geht so.
Oh Mann, ey. Bevor wir uns jetzt hier weiter bashen und der Alex sich am anderen Ende der Leitung denkt, was machen die zwei Vögel da, möchten uns jetzt wirklich mal ganz ehrlich nochmal und ganz ernst auch einfach für dieses tolle Interview bedanken. Wir haben ja im Voraus schon gesagt, dass wir immer so 20 bis 25 Minuten planen und sind jetzt bei über 40 Minuten schon, was auch, glaube ich, ein gutes Zeichen ist, weil weil wir haben ja nicht so viel geredet, glaube ich, so hoffe ich mal, was auch bedeutet, dass das wirklich einfach auch ein tolles Thema ist, wo du auch sehr viel tollen Input liefern konntest und deswegen echt tausend Dank an dich und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wir dann mit dir quatschen.
Ja, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.